Hi zusammen und herzlich willkommen beim Slalom-Podcast. In unserer kleinen und feinen Interviewreihe reden wir jede Woche Dienstag mit spannenden Menschen zu ihren Erfahrungen mit Veränderungen.
Das sind fokussierte Unternehmerinnen und Unternehmer, aufgeladene Gründerinnen und Gründer, kluge Coaches, aber auch erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler und viele weitere smarte und mutige Leute. Eine bunte Mischung also. Eines ist allen gemeinsam: Menschen mit Haltung, Proaktivität und Veränderungsbereitschaft.
Ja, und von ihnen können wir lernen, wie sie Veränderungen gestalten und ihre ganz persönliche Slalomfahrt meistern. Eure Gastgeber sind Frank Schlieder
und Till Buttermann. Also viel Spaß mit dem Interview-Podcast von F-Frame und CFGO. Slalom.
Es ist der 13. März 2011, das Finalspiel der australischen Fußballliga. Die Brisbane Roars und die Central Coast Mariners spielen ein Spiel für die Geschichtsbücher der A-League. Nach torlosen 90 Minuten geht es in die Verlängerung. In der 6. Minute der Verlängerung gehen die Mariners mit 1:0 in Führung und erhöhen wenig später auf 2:0. Die Brisbane Roars, die Mannschaft von Thomas Broich, scheint geschlagen. Sie stehen vor dem Scherbenhaufen einer denkwürdigen Saison, in der sie bis dato nur einmal verloren haben. Aber die Roars geben nicht auf. In der 116. Minute dann der Anschlusstreffer zum 1:2. Es bricht die letzte Spielminute der Verlängerung an. Thomas Broich schreitet zur Ecke und bringt den Ball vors Tor. Das Finale geht ins Elfmeterschießen. Nach zwei verschossenen Elfmetern der Mariners läuft Broichs Mitspieler Enrique zum finalen Elfmeter an und trifft.
One kick separating Brisbane Roar from their second trophy of the season. Enrique against Ryan. It's all on this. Enrique scores! Brisbane are the champions!
Die Brisbane Roars gewinnen das Spiel und werden erstmalig in ihrer Geschichte australischer Meister. Ein Höhepunkt in der Karriere des Thomas Broich und eine Art Erlösung nach vielen Tiefen während seiner Zeit in Deutschland. Aljoscha Pause hat diese Zeit in seinem sehr tollen Film Tom Meets Sisu spannend dokumentiert. Während seiner insgesamt 7 Jahre in Australien wird Thomas noch 2 weitere Male australischer Meister, mehrmals zum Spieler des Jahres und im Jahr 2014 sogar zum Spieler des Jahrzehnts gewählt. 2017 beendet er seine Karriere als Profifußballer und kehrt mit seiner Frau nach Deutschland zurück. In diesem Slalom-Podcast reden wir vor allem über das Jetzt, über die aktuellen Veränderungen in Thomas' Leben, dem Aufbau einer Karriere nach der Karriere. Wir treffen in einem sehr persönlichen Gespräch einen sehr reflektierten Menschen, wie ich finde. Nach den ganzen Veränderungen in Thomas' Leben muss man sich fast fragen: Thomas, wann hast du eigentlich zum letzten Mal etwas Neues gemacht?
Ich habe das Gefühl, dass ich gerade im Moment nichts anderes mache, als permanent irgendwas Neues. Bisschen notgedrungen, also Fußball ist vorbei, das, was ich mein Leben lang kannte und manchmal auch konnte, das spielt jetzt keine Rolle mehr und muss mich jetzt gefühlt permanent neu erfinden. Also es ging dann los mit dem Umzug. Also wenn du 8 Jahre in Australien gelebt hast und auch mit dem Gedanken gespielt hast, ich könnte eigentlich ja da auch für immer bleiben. Also ich hatte da ein kleines Häuschen mit Pool und hatte da schon so meine Wohlfühloase, mein kleines Paradies. Aber dann kam der Fußball wieder dazwischen und Fußball in Australien ist halt leider immer noch so ein bisschen Sparflamme. Und dann war es klar, wir wollen wieder zurück nach Deutschland, aber dann musst du dich erstmal entscheiden, in welcher Stadt will ich überhaupt leben? Wie ist das irgendwie nach all den Jahren wieder nach Deutschland zurückzukehren? Ist ja doch auch ein bisschen eine andere Mentalität. Und dann kamen so diese anderen Geschichten dazu, dass wir ziemlich schnell begonnen haben, um eigene Ideen zu entwickeln, ein eigenes YouTube-ähnliches Fußballtaktikformat, was dann auf The Zone gelaufen ist, und das war dann maximal neu. Also, dass ich irgendwas mit Computerprogramm am Hut haben würde, hätte ich so auch nicht gedacht, Fernsehbeiträge zu schneiden. Ja, da war die Lernkurve steil.
Ist es denn anstrengend für dich? Immer, weil du sagst, ich muss jetzt immer irgendwas Neues machen, so. Wie empfängst du sowas?
Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also ich bin auf der einen Seite ein totaler Chiller. Also ich bin auch total happy, wenn gar nichts passiert. Und wenn ich mich auch an überhaupt nichts reiben muss oder nicht irgendwie aufgewühlt sein muss, was ja immer der Fall ist, wenn man was Neues macht. Aber gleichzeitig gibt's in mir was auch einfach immer ambitioniert ist. Also ich suche das für mich, ich ziehe das auch förmlich an, und leider geht's ja dann, oder was weiß ich, vielleicht auch Gott sei Dank geht's dann auch nicht ohne Nervosität und auch Rückschläge und Krisen und sonst irgendwas. Und da versuche ich immer so die optimale Balance zu finden, die man gefühlt nie erreicht.
Ja, und ambitioniert ging es auch nach deinem Karriereende weiter, ne? Also 2017 hast du deine Fußballkarriere beendet in Australien, bist dann zusammen mit deiner Frau zurück nach Deutschland und hast gegründet die Zonally GmbH. Das können wir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Zonally GmbH, die sich um Fußballtaktik, Fußballanalysen kümmert, unter anderem auch für The Zone. Ihr taucht da als Experten auf. Vielleicht gehen wir darauf mal ein. Lass uns gerne mal über die Entstehungsgeschichte reden. Wie ist dazu gekommen?
Also wir hatten eine Idee. Wir haben damals in Australien, also wir ist Jerome Polenz, mit dem ich das zusammen mache, der damals mein Mitspieler war. Wir haben damals viel englischen Fußball geguckt. Und da gab es eine Sendung Monday Night Football mit Carragher, mit Neville und diversen Gästen, die auf eine extrem geile Art und Weise über Fußball gesprochen haben. Und wir haben auch damals viele Blogs gelesen und also Geschichten wie Spielverlagerung.de und fanden es halt einfach cool, dass der Fußball sich ein bisschen in die Richtung bewegt. Also auch bei den Analysen weg von, wer hat irgendwie einen Fehler gemacht, hin zu, nach welchen Prinzipien funktioniert eigentlich der Sport, den wir alle so lieben. Und dann gab es zwei andere Erfahrungen, die wir zu der Zeit gemacht haben. Also wir alle wissen ja, was wir so medial konsumieren, und es sind in der Regel ja eher so kurze Clips, irgendwie prägnante Sachen, die im besten Fall noch Spaß machen und man noch was dabei lernt. Und wir haben uns total viele Tutorials reingezogen. Also egal ob Musik oder sogar also Programming und diese Geschichten. Und wir dachten, irgendwie könnte man das alles miteinander verknüpfen. Und dann hatten wir diese Idee, dass wir fußballerische Prinzipien in Form kleiner Videos einfach produzieren. Nur diese Idee, haben wir ziemlich schnell gemerkt, die kriegst du nicht verkauft, wenn du das den Leuten nur erzählst. Dann sagen die im Grunde, ja, ist ja ganz okay, klingt nicht uninteressant, aber gibt's ja auch alles schon. Also wir machen ja Analysen im Fernsehen, und dann haben wir uns gezwungen, so ein Ding mal zu bauen. Und dann haben wir, also standen wir wirklich vor dem Problem, ja, wir können ja gar nichts bauen, und haben uns dann Premiere Pro zum ersten Mal runtergezogen und wieder was gemacht? Tutorials geguckt. Auf YouTube gelernt, wie man so ganz notdürftig irgendwas zusammenschustert. Ja. Und dann hatten wir plötzlich unseren ersten Dummy. Cool. Und dann ging es ab. Und dann sind wir Vorsteller geworden bei verschiedensten Leuten. Und The Zone passt halt da voll in die Zeit und zu uns. Also hatten wir auch irgendwie mega Glück, dass es diesen Sender zu dem Zeitpunkt in der Form gab und gibt. Und ja, dann waren wir plötzlich am Start.
Ja, aber da möchte ich nur mal ganz kurz einhaken in euer erstes eigenes Produkt, weil das ist immer so schnell dahingesagt. Ne? Also die Idee ist ja immer recht schnell entsponnen. Also Ideen hat man ja, also so geht's mir und Till. Also wir haben jeden Tag Ideen und das, ach, da könnte man das noch machen und so. Und dann die Execution, also quasi das Operative da hinten, wie geht man irgendwas an? Das ist ja meistens das, was die Leute dann auch vielleicht scheitern lässt oder was so eine Idee auch schnell erlahmen lässt. Dann ist der Sand im Getriebe und der Tank schnell leer. Ne?
Das Problem ist, du weißt ja am Anfang noch nicht mal, nach was du suchen musst. Also wir haben uns durch hunderte von Tutorials geklickt und irgendwann eine Idee bekommen, wie man gewisse Sachen baut. Du musst ja Spieler verschieben, Flächen einzeichnen. Ja, und es sah am Anfang also echt furchtbar schlecht aus, war aber gar nicht so wichtig, weil wir die Idee plötzlich dann trotz allem transportieren konnten. Dann legst du noch ein bisschen coole Musik drunter. Wir mussten dann selber Greenscreen-Aufnahmen machen, plötzlich uns selber dabei filmen, wie wir irgendwelche auswendig gelernten Texte in die Kamera sprechen, und da sind wir auch wieder beim Thema Veränderung oder irgendwie Neuland. Stell dich mal einfach so in den Raum und sprich in eine Kamera. Also das für sich genommen ist so eine krasse Herausforderung, und alle, die es dann sehen, sagen, ja, ist aber noch ein bisschen verkrampft und sei doch mal natürlicher und lockerer. ja, good luck. Also probiert das mal aus. Ja.
Aber warum habt ihr das gemacht? Ich meine, ihr hättet ja eigentlich rein theoretisch auch Leute einfach buchen können, oder? Die das für euch machen.
Ja, aber selber machen immer besser ist. Du hast einfach mehr Kontrolle. Also gerade wenn es um Grafiken oder so geht. Du hast ja in deinem Kopf, wie es aussehen soll. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich kann die Idee am besten aus dem Kopf rausholen, wenn ich alles selber machen kann am Ende und darf. Und das war auch irgendwie das Schöne am Arbeiten mit der Zone. Die haben uns da unheimliche Freiheiten gelassen. Das heißt, am Ende sind wir dann sehr nah an dem dran, was wir wirklich auch sagen wollten. Natürlich hast du manchmal Probleme, wenn du bestimmte Themen vorgegeben kriegst. Du hast halt irgendwie nur Tottenham dann verwenden in deinen Bildern, weil gerade eben diese Mannschaft analysiert werden soll, weil das Spiel ansteht. Du findest nicht immer das beste Bildbeispiel, aber das ist schon Jammern auf höchstem Niveau dann.
Wie ist das dann weitergegangen? Ihr seid zu The Zone, habt das vorgestellt und die fanden das super und sagt, da können wir uns vorstellen, damit einzusteigen, lass da mal was Professionelles draus machen. Kann ich mir das so einfach vorstellen?
Ganz genau. Ja. Also es war relativ unkompliziert, fanden die Idee geil. Mussten das dann intern noch durchboxen. Das geht aber dann auch ganz gerne mal über England. Dann haben wir noch glücklicherweise waren wir beide lange im Ausland, haben wir einen englischen Prototyp noch gebastelt. Und dann fanden die das in England irgendwie auch cool, konnten das nachvollziehen, was wir da vorhaben. Und dann hatten wir plötzlich das Go. Und dann kommt natürlich die Sache dazu. Dann hast du da natürlich auch einen Redakteur und einen Grafiker. Also wir hatten da den Martin Ulrich, der war eine Bombe. Also was der da auf der Zone baut, also was die da an Style entwickelt haben. Look and feel ist immer dieses Wort, was dann ganz gern fällt. Da sind die schon ganz weit vorne mit dabei.
Willst du? Ist das ein klassischer Business Case, den ihr dann auch präsentieren musstet? Also, dass ihr sagt, ihr erwartet so und so viel Zuschauer in dem Zusammenhang. Also, ist der Pitch dann tatsächlich auch so inhaltlich gewesen oder ging es eher nur um das Produkt, was ihr gebaut hattet? Oder muss sich das auch dann rechnen für The Zone und es geht dann entsprechend so in die Wirtschaftlichkeit rein?
Na, also von sowas haben wir keine Ahnung. Das war auch nicht unser Interesse. Also wir wollten einfach irgendwie eine geile Sendung bauen. Ein cooles Format kreieren und ja, auch ein Format, von dem wir halt dachten, dass es mega gut in die Zeit passen könnte. Und ich weiß ja nicht, generell ist The Zone, glaube ich, ja noch in einer extremen Wachstumsphase. Da geht es dann nicht nur um Reichweiten, sondern Gott sei Dank auch erstmal nur um Ideen.
Und die Ideen gehen auch nicht aus. Du hast dann weitergemacht, beziehungsweise warst jetzt zu hören im U21 Europameisterschaftsfinale als Co-Kommentator für die ARD. Sehr gut, wie ich finde. Wir hatten im Vorgespräch schon mal gut drüber gesprochen. Das, also fand ich tatsächlich mal nice, mal eine andere Stimme zu hören im deutschen Fernsehen. Und was ist hervorragend für meinen Dafürhalten analysiert. Wie kam es denn dazu?
Ja, im Endeffekt zwei Sachen, glaube ich. Ich kommentiere seit anderthalb Jahren schon Spiele für die DFL auf Englisch, weil die halt für ihre Auslandsvermarktung im besten Fall halt auch gern Profis hätten, die vielleicht muttersprachlich sind und in der Bundesliga agiert haben oder halt solche, die lange im Ausland waren, die ein Spiel auf Englisch co-kommentieren können. Also dieses klassische Konzept gibt's im englischen Raum schon sehr, sehr lang, dass du quasi den Experten hast und den Hauptkommentator und die eigentlich fast einen Dialog führen über 90 Minuten. Und das machen die bei der DFL echt sehr, sehr geil und haben mich da mal eingeladen und da hatte ich dann schon die Erfahrung und dann kam diese The Zone-Geschichte, die ja irgendwie auch eine Bühne war für uns. Also da sind Leute auf uns aufmerksam geworden und dann kam eins zum anderen. In den Gesprächen war dann klar, dass ich irgendwie diese Co-Kommentatorenrolle schon mal inne hatte, dann eine gewisse Fußballexpertise eben auch da ist und dann hatte die ARD die Fantasie, komm, wir können das ja mal live aus dem Stadion machen und ja, dann stand die U21 EM an.
Und dann stand die U21 EM an und du und der Raum erweiterte sich radikal. Bis jetzt warst du ja erstmal in einem geschlossenen Raum sozusagen. Ihr habt euer Produkt gebaut, beziehungsweise hast für die DFL in einem Raum die Spiele kommentiert. Jetzt sitzt du im Stadion live und, keine Ahnung, 5 bis 10 Millionen Leute hören auf einmal zu und hören deine Stimme. Auch eine krasse Veränderung eigentlich, oder?
Ja, klar geht einem da das ist ganz gut beschrieben. Die DFL-Geschichte auf Englisch, da war es ja immer so, es ging ja raus ins Ausland. Das heißt, ich hätte den größten Scheiß bauen können, auf gut Deutsch gesagt, und hätte im Inland nicht irgendwie befürchten müssen, dass mich jemand damit konfrontiert. Da war ich gefühlt noch so ein bisschen safe. Das ist dann plötzlich ganz anders, wenn du nicht nur eine Europameisterschaft kommentierst, sondern auch noch die deutsche Mannschaft. Da ist das das Feedback doch um einiges lauter und man kann sich dem gar nicht mehr verschließen. Und die andere Sache, die ein Riesenunterschied ist, generell beim Kommentieren im Vergleich zu den Videos zum Analysieren, du kannst ja nichts anhalten, du kannst ja nichts illustrieren. Es ist unheimlich schwer, die Sachen, die du siehst oder die in deinem Kopf stattfinden, dann so auf den Punkt zu bringen und so zu timen, dass im Idealfall genau das dann auch sichtbar ist auf dem Feld. Also da wird man manchmal so vom Tempo des Spiels überrannt.
Wie ist das denn in einer Kommentatorenvorbereitung mit dem Wissen, dass du jetzt vor 5 bis 10 Millionen Menschen kommentierst? Die Aufregung erstmal in den Griff zu bekommen? Hast du da Tools? Hast du da gewisse Techniken, die du anwendest? Wie gehst du sowas an?
Im Grunde, glaube ich, steht und fällt alles mit der Vorbereitung. Also ich kann das ja noch nicht mal für mich selber wegdiskutieren, dass es dieses Publikum gibt und dass es gewisse Risiken birgt. Also wir leben in Zeiten des Shitstorms. Mhm. Das kann also durchaus auch mal eskalieren. Und das einzige Mittel, was ich dagegen zur Verfügung habe, ist Vorbereitung. Also es kann am Ende immer noch schief gehen, aber zumindest kann ich halt versuchen, mich inhaltlich so aufzustellen, dass ich mir am Ende keine Vorwürfe zu machen brauche. Und das ist eigentlich auch meine Herangehensweise. Also ich versuche einfach so fleißig wie möglich zu sein, so viele Spiele wie möglich zu gucken, so viele Infos über bestimmte Spieler zu haben, auch mit vielen anderen Leuten zu reden. Also mir hilft es unheimlich, mit irgendwelchen Scouts, Videoanalysten, Trainern soweit verfügbar zu reden. Ja, und dann hoffe ich einfach auf das Beste.
Ja, kannst du das sagen? Wie viele Tage Vorbereitung braucht man für ein Spiel?
Kann man so nicht sagen. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Material man zur Verfügung hat. Also wenn du jetzt die serbische U21 vorbereiten willst, ist es ja nicht so, dass es so einfach ist, dann die Vorbereitungsspiele aus dem März nochmal irgendwie zu organisieren oder da überhaupt mit jemandem sprechen zu können, der da voll drin steckt. Da kannst du dich wahrscheinlich auch gar nicht so in der Tiefe vorbereiten. Bei der deutschen Mannschaft war es natürlich ganz anders. Da hatten wir einen ganz anderen Zugang. Also wir hatten auch die Trainergespräche mit Stefan Kunz. Und das war eine unfassbare Hilfe, einfach auch zu sehen, das ist deren Spielidee. Und dann kannst du ein bisschen mehr abgleichen und auch auf Sachen achten, die du vorher vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hattest. Also das hilft dann unheimlich.
Und so der Aufregung Herr zu werden, hilft dir das tatsächlich auch selber Profisportler gewesen zu sein? Vorbereitung auf ein Spiel, das ist ja, stelle ich mir auch sehr aufregend vor. Hast du da Mechanismen, in die Atmung kommen, Konzentrationsphase aufbauen, gewissen Fokus zu haben oder so? Gibt es das, kannst du das übertragen jetzt in deine andere Karriere als Co-Kommentator?
Ja, es gibt eine Sache, glaube ich, die sich echt übertragen lässt. Also egal, was passiert, egal, wie schlimm es sich in dem Moment auch anfühlt, das Leben geht weiter. Du wirst es überleben. Also im besten Sinn hat es mir echt geholfen, oft auf die Schnauze gefallen zu sein und auch unangenehme Situationen erlebt zu haben. Also sei es katastrophale Spiele oder unheimlich negative Schlagzeilen. Am Ende ist meine Erfahrung und Überzeugung, und wenn man das dann irgendwie auch fühlt, dann glaubt man es irgendwann auch. Also es geht weiter. Du hast dann vielleicht 3 schlaflose Nächte und es fühlt sich erstmal total scheiße an. Also ist ja auch kein Wegdiskutieren. Aber Zeit heilt halt doch auch Wunden. Das ist einfach so. Deswegen, glaube ich, braucht man auch gar nicht so viel Angst davor haben, auf die Schnauze zu fallen. Es ist viel wichtiger, dann wieder aufzustehen, wieder die ganze Arbeit zu machen und den Spirit irgendwie aufrechtzuerhalten. Weil das wäre die eigentliche Katastrophe. Also in dem Moment, wo du einknickst und deine Motivation verlierst, deinen Glauben an eine Sache, dann hast du verloren.
Wie hat sich das Tempo und das Spiel verändert in deinen Augen im Vergleich zu deiner Zeit damals? Hat sich da was verändert oder ist das doch nicht so massiv?
Ja doch, also es hat sich irgendwie auf allen Levels verändert. Also es hat gefühlt wenig mit dem Sport zu tun, den ich gerade gegen Anfang meiner Karriere ausgeübt habe. Ich finde, dass athletisch unheimlich viel passiert ist. Also wie aussahen die Jungs sind, was sie für Spitzengeschwindigkeiten erreichen, die Fähigkeit, Sprints zu wiederholen, das ist unfassbar. Also wenn man sich eine Mannschaft wie Liverpool anschaut, wir haben gestern erst mit ein paar Kumpels geguckt und haben uns nochmal die Halbfinals angeschaut gegen Barcelona. Wir saßen da, also Paddy Helmes war einer davon, und wir haben uns gedacht, wie machen die das? Wie werden die nicht müde? Und wir reden da nicht nur über diese ganzen blutjungen Kerle, wir reden auch über so einen Milner. der gefühlt auf jeden Ball drauf geht, der nur am Sprinten ist mit einer Intensität und Aggressivität. Das ist einfach Next Level. Also das gab es zu meiner Zeit sicher nicht. Und das andere ist die Guardiolarisierung.
So. Geiles Wort.
Das
Wort.
Guardiolarisierung. Des Fußballs. Also ich glaube, dass es um so viel taktischer geworden ist, so viel komplexer und das Verständnis für den Fußball irgendwie durch die Decke gegangen ist. Also dass wir jetzt wirklich permanent über Dinge reden wie Zeit und Raum, Überzahl, auch irgendwo Berechenbarkeit oder Unberechenbarkeit, diese Geschichten. Wie der Fußball analysiert wird, hat sich wirklich drastisch geändert.
Aber seid ihr zu einem Schluss gekommen, was sich körperlich und im Training getan haben muss, letztendlich, damit die wirklich so viel ausdauernder und fitter werden?
Ja, es ist auch da die Wissenschaft am Ende, glaube ich. Also es wurde über den Tellerrand hinausgeblickt, was machen andere Sportarten, dann die Forschung macht ja, also nicht nur im Fußball, sondern gefühlt auf allen Ebenen des Lebens gerade Quantensprünge und gerade was irgendwie Belastungssteuerung, Periodisierung, solche Geschichten angeht. Ich glaube, da wurde wirklich verstanden, was mit dem Körper abgeht und was dadurch auch möglich ist. Also es wird ganz anders trainiert als damals noch. Also wir hatten ja noch unsere Lauftrainingslager, wo wir irgendwie gefühlt eine Stunde durch den Wald gezottelt sind. Ne? Also
in Donaueschingen.
Ja, also zum Beispiel, nee, dass es dann plötzlich Vorbereitungen gibt, wo alles mit Ball gemacht wird, wo überhaupt keine langen Läufe mehr stattfinden, sondern nur Kleinfeldspielformen und Geschichten. Da wird viel ausprobiert und ich denke auch viel richtig gemacht. Also wenn man sich jetzt anschaut, was da für ein Tempo herrscht, also egal ob Champions League oder auch Bundesliga, gerade im Umschaltspiel, das ist schon beeindruckend, ganz ehrlich.
Das eine ist natürlich athletisch, taktisch, aber auch was das Umfeld angeht, sind aus Fußballspieler ja immer mehr Marken geworden, die von sich heraus alle ihre Insta-Kanäle haben, die millionenfach abonniert sind und auch nach außen hin deutlich, deutlich präsenter sind. Ne? Und ist er dann nicht dadurch für Kritik unangreifbarer geworden? Also macht das sich dann nicht auf dem Platz irgendwo auch bemerkbar für den Trainer, für die Mannschaft selber, dass dass durch den millionenfachen Zuspruch, den er als Marke auch erhält, noch eine fundamentale oder eine fundierte Kritik überhaupt noch möglich ist. Du hast in dem U21-Finale eine Bemerkung gegenüber Jonathan Tah fallen lassen. Die kam da, glaube ich, nicht ganz so gut an, oder?
Ja, die kam nicht ganz so gut an, weil die vielleicht nicht so gut getimed war. Also wenn das aus dem Kontext gerissen wird und er damit konfrontiert wird, unmittelbar nach einem verlorenen Finale, also um die Leute da ins Boot zu holen. Wir hatten ja diese Anfangsviertelstunde, wo die Deutschen so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange waren. Mhm. Einbahnstraßenfußball Spanien und dann stand es 1-0 für Spanien. Und weiß ja jeder, dass es, wenn es im Finale 1-0 für einen Gegner steht, gegen eine nicht ganz so schlechte Mannschaft, wird es schwierig. Und in der Folge war es ja so, dass die Deutschen sich da eigentlich gut ins Spiel zurückgekämpft haben und zeitweise auf Augenhöhe agiert haben. Und meine Aussage war halt, dass am Anfang so ein bisschen die Courage gefehlt hätte. Und dass es schade eigentlich wäre, weil rein spielerisch, glaube ich, wäre da mehr möglich gewesen. Nur wenn Tah dann halt diesen Kontext nicht kennt und ihm quasi gefühlt mangelnde Courage unterstellt wird, wird er natürlich aber genauso reagiert wie er, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und das hat dann auch nichts mit mangelnder Kritikfähigkeit zu tun. Und ich glaube, wenn wir uns hinsetzen, und er hat es ja dann selber auch gesagt, dass sie am Anfang unsicher waren, dann ist er ja so reflektiert und wahrscheinlich auch offen für Kritik durchaus. Mhm. Aber es ist halt immer die Frage, wie, wann sowas dann abläuft.
Ja, und das ist dann auch die Veränderung, die du jetzt mit als Fußballkommentator mittlerweile durchmachst, dass natürlich Wortfragmente eines Kontextes entrissen werden können und den Spieler quasi gegenübergestellt werden können. Ne? Also du bist ja nach wie vor öffentliche Person auch in dem, was du tust dann.
Ja, das ist schon lehrreich auch, irgendwie zu sehen, wie sowas falsch abbiegen kann. Weil ganz ehrlich, meine Aussage war total positiv gemeint. Also im Grunde zu sagen, hey Mensch, wenn wir einfach einen Ticken mutiger gewesen wären, die Qualität hätten wir. Also mein Spin war eigentlich, hey Leute, ihr seid gut, aber wir hätten halt einen Ticken früher anlaufen müssen, aggressiver durchschieben, auch von hinten raus. Nicht so sehr irgendwie diese Zweifel, naja, was passiert, wenn die in der Linie überspielen oder also die Stärke der Spanier war ja allen bewusst, aber du kannst ihnen eigentlich diese Stärke rauben, indem du quasi denen deine Spielidee aufdrückst. Und bin nach wie vor der Meinung, dass wenn wir da ein bisschen früher, mutiger agiert hätten, so wie in der zweiten Hälfte, dann wäre unter Umständen ein anderes Ergebnis dabei rausgekommen.
So, die Richtigstellung in diesem Podcast.
Das wurde aber übrigens live auch genauso klar. Das will ich auch nochmal sagen. Also ich habe mir natürlich am Anfang, am Ende im Interview dann mit Jonathan Thal, dachte ich, Mann, was daraus gemacht wurde. Aber im Live-Spiel wurde es auch genauso klar, wie Thomas gerade gesagt hatte. Du arbeitest jetzt für DAZN oder machst ein Format für DAZN. Früher gab es ja noch klassisch Premiere. Das war der eine Anlaufpunkt. Premiere, da gab es Live-Fußball und ansonsten gab es dann bei der Sportschau dann die Zusammenfassung oder bei RAN auch damals noch. Jetzt ist das ja alles völlig fragmentiert. Um Fußball konsumieren zu können, musste man ja gefühlt 5 Abos abgeschlossen haben, um auch wirklich bei allem dabei zu sein. Wie siehst du da diese Entwicklung? Jetzt wurde auch bei DAZN, dem ja offensichtlichsten Disruptor im Markt sozusagen, auch aktiv bist. Wie siehst du da die Entwicklung? Wird sich das nochmal konsolidieren oder wird DAZN das irgendwie an sich reißen, perspektivisch, oder so deine Einschätzung dazu?
Also Prognose kann ich keine abgeben, aber ich finde es auch da wiederum nicht so schlecht. Also ich finde, die eine Sache, die über allem stehen sollte, ist, dass jeder Zugang zum Fußball hat. Also wenn es irgendwann echt ein Problem geben sollte oder dass es vielleicht auch schon gibt, dass Leute nicht mehr an Karten rankommen, dass die zu teuer sind, dass man sich Abos nicht leisten kann, das ist natürlich kritisch. Aber grundsätzlich finde ich es eigentlich ganz cool, dass man gefühlt Tag und Nacht Fußball gucken kann, dass es auch verschiedene Anbieter gibt, dass dadurch auch viel Geld in die Kassen gespült wird. Und dass du dadurch ja auch unfassbare Möglichkeiten hast. Also die Fußballvereine wachsen ja hinsichtlich Infrastruktur und Trainingsmethodik und so weiter, auch aufgrund dieser Gelder. Also ich denke, auch da ist es in erster Linie positiv, aber man muss halt aufpassen, dass der Zugang nicht verloren geht.
Ja, ich möchte mal vom großen Fußballbusiness wieder gerne zu dir kommen, zu Thomas Broich, auch rückblickend auf deine Karriere, eine Karriere mit vielen Höhen und Tiefen. Was war so die dickste Slalomstange, die du umkurven musstest? Gab es so den einen schwierigsten Moment in deiner Karriere? Wie siehst du das rückblickend?
Es gibt da nicht diesen einen Moment, aber natürlich ist es nicht schön, wenn du ausgepfiffen wirst oder in der Zeitung zerrissen oder als Fehlankauf gebrandmarkt oder was auch immer. Also das ist heftig und gerade als junger Kerl, und ich war halt auch einer mit einem, der auch mit einem großen Ego durch die Gegend gelaufen ist, und wenn das dann halt attackiert wird und krasse Schrammen kriegt und man gar nicht die Werkzeuge zur Hand hat, damit umzugehen, ist am Anfang halt schwierig. Also gerade diese Sache, dass viele Dinge ja gar nicht so persönlich gemeint sind. Ich habe das lange nicht begriffen. Ich habe das lange, lange viel zu ernst genommen, was irgendjemand sagt und den Leuten sogar irgendwie unterstellt, naja, warum sagt jemand sowas Böses in Anführungszeichen? Ist es doch gar nicht. Also ich habe in meinem Leben fast nur Menschen kennengelernt, die nett sind. Und auch ein netter Mensch sagt vielleicht mal was Unüberlegtes, und gerade im Fußball kochen Emotionen halt hoch. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, diese Perspektive und auch eine gewisse Distanz zu bewahren, ist halt leider gerade in jungen Jahren schwer.
Was sind so deine Learnings im Grunde genommen aus diesen ganzen Kritiken gewesen? Du bist ja dann, also worauf ich hinaus will, du hast ja gesagt, das reicht mir irgendwann mal. Ich gehe nach Australien jetzt so ungefähr, ganz weit weg, das tut mir gut. War die Flucht das richtige Learning?
Ja, für mich ja. Aber ich würde jetzt niemandem sagen, haut ab, flieht. Also davonlaufen ist ja eigentlich keine Lösung. Für mich war es halt die Chance, einmal Tabula Rasa zu machen. Okay, dann stellen wir alles wieder auf Null. Dort unten hat keiner eine Ahnung, wer ich bin, was ich mache, was ich für ein Image mit mir rumtrage. Und das gab mir so die Möglichkeit, mich auch zu ändern. Weil wenn du in einem Umfeld bist, was so fix ist, was dich auf eine gewisse Art wahrnimmt, ist unheimlich schwer, ein anderer zu sein. Ich glaube, das kennt jeder, wenn er nur in seinen Heimatort zurückkehrt. Da schauen dich die Leute gefühlt auch immer noch so an, wie du damals warst als 17-Jähriger. Und in Deutschland hatte ich halt, ob zu Recht oder zu Unrecht, sei mal dahingestellt, aber ich hatte das Gefühl, ja, ich komme da nicht mehr raus aus der Nummer. Mhm. Und deswegen hatte ich für mich das Gefühl, ich muss weg, und das war auch keine überlegte Entscheidung. Ich dachte mir nicht, okay, jetzt kannst du wieder bei Null anfangen, aber jetzt im Nachhinein begreife ich das, dass ich da halt die Chance hatte, plötzlich eine andere Persönlichkeit zu entwickeln. Und deswegen würde ich auch sagen, also ich habe mit mir selber so viel gar nicht mehr zu tun. Also wenn ich anschaue, wie ich so mit 22, 25, 28 war, mit was für einer Attitüde ich da durch die Gegend gelaufen bin, also manchmal kommt es mir vor, als würde ich da auf eine andere Person blicken. Also auch nicht missverständlich. Ich stehe voll dazu und auch den ganzen Scheiß, den ich gemacht und gesagt habe und auch dieses Scheitern. Ich habe das zu verantworten, aber ich bin heute nicht mehr die Person, die damals so viele Sachen verbockt hat.
Was genau hat sich da verändert?
Meine Denkweise. Also ich hatte in Australien einen Wahnsinns-Coach, der also weit übers Fußballerische hinaus einfach ein sehr klarer Denker war. Ein sehr weiser Typ im besten Sinne. Und wir hatten damals auch Life-Coaches von der Spielergewerkschaft, die viel mit uns gearbeitet haben. Sehr regelmäßig auch. Also das war eine total geile Geschichte. Und dann kamen viele Bücher dazu. Also diese Life-Coaching-Bücher, die haben ja in Deutschland irgendwie nur so einen halbguten Ruf, sagen wir es mal so. Aber ich fand die Idee eigentlich ganz geil, dass ich mein eigenes Denken hinterfragen kann und dass ich mich neu justieren kann. Und in dem Moment, wo du Dinge anders wahrnimmst, löst du ganz andere Denkspiralen aus. Es ist ja oft nur dieser erste Gedanke, der dann so einen Domino-Effekt hat. Und ich habe mich, glaube ich, in meiner Karriere oft auch kaputt gedacht und Sachen selber herbeigeführt durch meine Denkweise. Und in dem Moment, wo du da ein paar Weichen anders stellst und viel positiver, wohlwollender durchs Leben gehst, auch immer das Beste annimmst und eher Lösungen siehst und keine Probleme. Also das sind wir wieder bei diesen totalen Phrasen. Aber es macht so einen Unterschied aus, zu sagen, ja, weißt du was, irgendwas ist gerade echt scheiße, ich kann es aber nicht ändern. Also wie gehe ich mit der Situation um, was kann ich denn trotzdem innerhalb dieser Bedingungen noch besser machen? Und früher war es halt so, ja, das war schlecht und das war schlecht und ich kann ja nichts dafür und ich kann nichts machen, weil ich bin ja gar nicht in der Position, irgendwas zu ändern. Entschuldigungen und Ausreden suchen ist so leicht und so selbstgerecht. Und dass ich dann irgendwann mal erkannt habe, dass ich damit halt keinen Schritt weiterkomme, hat sich mein Leben auf wundersame Art und Weise wirklich zum Positiven gewendet.
Cool. Du sprachst von Büchern, die du hattest. Das würde mich mal interessieren. Welche Bücher waren das denn?
Die waren breit gefächert. Also das ging beim Spirituellen los. Also ich fand Eckhart Tolle super spannend, einfach diese Nummer für mich mal zu realisieren, du hast ein Ego und was macht dein Ego mit dir? Und so dieser Grundgedanke, alles ist erstmal ein Gedanke. Und ob du diesem Gedanken Glauben schenkst oder ob du in eine Metaebene gehen möchtest und vielleicht in eine andere Richtung abbiegen wirst, es liegt irgendwo ein Stück weit bei dir. Und dein Ego ist ja irgendwo auch Zielscheibe. Das heißt, möchtest du Zielscheibe sein? Also die Wahl hast du. Und ich habe das mein Leben lang nicht erkannt. Und jetzt, wenn wir gerade über Kritik, öffentliche Kritik, auch manchmal sehr polemische Kritik reden, muss ich mir nicht zu Herzen nehmen. Und diese Wahl zu haben, zum ersten Mal in meinem Leben, war ein Wahnsinnsschritt. Aber dann auch so Geschichten wie Tony Robbins, der eigentlich so ein gefühlter, keine Ahnung, 80er, 90er Jahre Guru ist. Und da muss man auch nicht alles toll finden, was der in seinen Büchern schreibt. Aber diese Annahme, dass du Dinge auch programmieren kannst, also durch deine Wortwahl, dass du dir vielleicht auch mal Gedanken über deine Werte machen musst und ein Ziel aufstellen musst, ganz klar, wohin du hin willst. Weil wohin soll die Reise gehen? Wo willst du denn enden, wenn du keine Ahnung hast, was du überhaupt willst? Also diese kleinen Weichenstellungen haben bei mir einen riesen Unterschied gemacht. Und dann fand ich Neurowissenschaften auch super spannend. Also es gibt da dann auch, also da muss man ja nicht tief einsteigen, also würde ich auch nicht kapieren, aber im Grunde diese Sachen, wie lernen wir als Menschen, unter welchen Bedingungen und wie sind wir eigentlich programmiert und wie können wir uns umprogrammieren, oder ein super Beispiel ist dieses Buch von Daniel Kahneman, dieses Thinking Fast, Thinking Slow, zu erkennen, dass wir verschiedene Systeme in uns tragen, dass unsere Intuition manchmal richtig ist, oft eben auch nicht, und dann hast du die Möglichkeit, dich zu hinterfragen. Und ich glaube halt, je mehr Distanz man zu all diesen Dingen kriegt und je gelassener man im Grunde ist, desto einfacher wird das Leben.
Weißt du jetzt, wohin du willst?
Gerade im Moment nicht so wirklich.
Also lohnt es sich, diese Bücher wieder hervorzukramen? Und
Ja, also ich lese die auch nach wie vor immer wieder neu, auch die alten gern. Also ich finde irgendwie so Sachen wie Dale Carnegie, How to Make Friends, uraltes Buch, mega geiles Buch, was einfach nur darum geht, wie man miteinander umgeht, den anderen zu verstehen und vielleicht Dinge bewerkstelligt zu kriegen, indem man kapiert, wie man es am besten macht. Weil so viele Leute haben so viele geile Ideen und kriegen die Idee nicht durch, weil sie nicht wissen, wie sie sie kommunizieren. Hm. Und es gibt seit jeher diese ganzen geilen Bücher, die dir halt zumindest Werkzeuge an die Hand geben. Finde ich super geil. Marc Aurel finde ich es auch ein, also gerade in Zeiten von Social Media und der Schnelllebigkeit, ist ein Wahnsinnsbuch, könnte ich immer wieder lesen. Und gerade in so Phasen wie jetzt gerade, wo ich noch nicht ganz genau weiß, wo es hingeht. Ich habe irgendwie Lust, Trainer zu werden. Ich habe total Bock auf diese Medienschiene, muss aber irgendwie, will auch Zeit für mich haben, Zeit für meine Frau. Ganz ehrlich, ich weiß im Moment noch nicht, wie das nächste Jahr aussehen wird. Und ich weiß auch gerade noch nicht so wirklich, was ich will. Auch irgendwie ein komischer Punkt.
Ist das eine Belastung für dich? Also stresst dich das?
Es wühlt mich schon auf, aber es ist halt trotz allem eine schöne Situation, in der ich gerade bin. Also ich habe eher die Qual der Wahl, als dass ich keine Perspektive hätte. Aber trotzdem ist es erstmal so auch leicht komisch, nicht zu wissen, was will ich eigentlich? Weil oft hat man ja diese Intuition und man spürt ganz genau, in der und der Ecke fühle ich mich am wohlsten. Ich habe gerade irgendwie gefühlt so viele, ich weiß nicht, es sind so viele Türen aufgegangen und ich weiß, ich kann nicht alle gleichzeitig machen. Aber irgendwie hätte ich Bock auf so vieles und jetzt muss ich plötzlich Entscheidungen treffen und ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen Zeit.
Ja, vor allen Dingen auch selbstbestimmte Entscheidungen treffen. Das stelle ich mir so als größten Schwierigkeit vor, vom Leistungssportlertum rein in dein eigenes Leben. Wir hatten das bei Christian Ehrhoff auch schon im Interview, der auch einen sehr krass strukturierten Tagesplan hatte. Und es wurde immer, zweimal die Woche gab es ein Spiel, dann ging es morgens zum Training und so. Also das war eigentlich durchgetaktet und dann ist over. Und dann fängt man an, sich da selber irgendwo auch zu finden. Und nach so vielen Jahren Profisportlertum kann ich mir gut auch vorstellen, dass das auch noch eine ganze Ecke dauert, oder?
Also da habe ich eine ganz andere Erfahrung gemacht. Ich fand das Geilste oder finde noch das Geilste nach meiner Karriere, dass ich plötzlich so selbstbestimmt bin. Hm. Nicht immer einfach, weil wenn ich dann auch bestimmen muss, wie lang mein Arbeitstag geht, dann muss ich mir ja auch Grenzen setzen. Früher war 2 Stunden Training und dann vielleicht noch Videoanalyse und dann war es aber auch vorbei. Jetzt ist es so, dass es manchmal ausufert und das ist auch nicht gut. Also ich hatte dann auch Phasen, wo ich mir dachte, hey, was mache ich denn gerade? Ich schneide Tag und Nacht nur Videos, ich gucke ein Spiel nach dem anderen, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal im Kino war oder mal mit Kumpels ein Trinken oder Gitarre gespielt habe, das ist ja bei mir immer auch so eine Sache. Ich mache einfach sehr, sehr gern auch Musik, einfach nur für mich und das blieb alles komplett auf der Strecke. Also so geil ich es finde, auf der einen Seite selber Entscheidungen treffen zu können, aber dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, ich brauche auch Struktur wieder. Hm.
Du hast auch davon gesprochen, als du in Australien warst, hattest du einen Coach, der auch so ein bisschen über das Sportliche hinausgeblickt hatte und ihr hattet im Team auch andere Coaches, Life-Coaches, die euch da unterstützt haben. Das bringt mich zu einer Art Mentorenprogramm eigentlich. Ist es das, was du jetzt auch hast, einen Mentor, der mit dir quasi dich auf Flughöhe bringt? Sag mal, Thomas Broich, 10 Kilometer Höhe, jetzt schauen wir doch mal uns von oben an, wie das Leben von Thomas Broich ist und dir vielleicht die Windrichtung auch zeigen kann, in die man fliegen darf.
Also ich habe jetzt nicht einen Life-Coach, aber ich habe viele Leute, mit denen ich mich gerne über gewisse Dinge unterhalte, die mich auch spiegeln und durchaus, die ich auch als Mentor bezeichnen würde. Also gerade, wo wir über Veränderungen auch gesprochen haben, im Hinblick auf Kritik oder Meinungen anderer. Als ich jung war, war ich extrem empfindlich. Also mir hat Kritik regelrecht wehgetan. Also ich empfand das irgendwie so ein bisschen als Angriff auf meine Person, hat immer das Gefühl, jemand will mir was wegnehmen. Und das hat sich halt so total gewandelt. Also es war irgendwann dann so, dass ich mir dachte, hey, Moment mal, die einzige Chance, die ich habe, irgendwas besser zu machen, ist tatsächlich Kritik. Vor allem, wenn Kritik aus einer Ecke kommt, die es gut mit mir meint. Also da reden wir jetzt nicht über einen abfälligen Social-Media-Kommentar, aber die Leute um mich rum, die lang mit mir befreundet sind, die fähig sind, die geil sind in dem, was sie machen, was kann es denn für mich Besseres geben, als deren Meinung irgendwie einzuholen und die auch ganz, ganz knallhart sagen lassen, was gerade falsch läuft. Das war für mich so eine der wichtigsten Erkenntnisse überhaupt, das zuzulassen und ein Stück weit auch zu wollen. Und das ist halt gerade extrem der Fall. Also ich unterhalte mich unheimlich gern mit Leuten, die mich weiterbringen können.
Das sind sehr tiefgründige Worte, Thomas, finde ich total cool. Absolut. Also, dass wir so darüber sprechen. Ich denke jetzt auch nochmal kurz an unser Podcast-Motto Veränderung und der Hörer, der sich das oder die Hörerin, die sich das anhört, vielleicht auch selber für sich selber im Leben eine Veränderung herbeiführen möchte und nicht so raus aus seiner Komfortzone, aus ihrer Komfortzone kommen kann. Du, Kraft deiner Erfahrung mit deinem Leben, da ist ja schon einiges dahinter gewesen. Was würdest du diesen Leuten raten?
Ganz schwierige Frage. Also erstmal würde ich sagen, überhaupt keine Angst haben. Das ist das Allerwichtigste. Also ruhig träumen, total ambitioniert sein und auch einen gewissen Schmerz in Kauf nehmen. Ich denke, dass wir für alles im Leben auch einen Preis bezahlen müssen und zu erwarten, dass irgendein Pfad einfach nur Erfüllung bedeutet und irgendwie ja so widerstandslosen Erfolg, das ist so naiv. Also ich hätte das auch gerne, ist aber einfach nie der Fall. Und ich komme dann auch immer wieder ins Zweifeln und denke mir so, ah, ist das das Richtige oder so. Aber eigentlich ist es genau der Weg. Es gibt nur einen Weg und der führt nicht um das Hindernis herum. Eigentlich musst du sagen, Augen zu und durch und einfach machen. Weil davor zurückschrecken, Angst haben, bringt es einfach nicht. Mhm. Und die andere Sache ist eben Kritik. Da sind wir wieder bei dem Punkt, Kritik einholen, wo es geht. Und irgendwie auch dran glauben, dass andere Leute wissen, was gut für einen ist. Das ist ja auch die Sache. Man kann ja so leicht denken, dass man ja eigentlich nur selber in seinen eigenen Schuhen steckt und woher soll irgendjemand anderer wissen und so weiter. Aber ich habe echt die Erfahrung gemacht, dass oft Leute aus meinem Umfeld besser wussten, was gut für mich ist, als ich selber.
Interessant. Coole Sache auf jeden Fall. Ja.
Wollen wir zur Schlussfrage kommen?
Ja. Mhm.
Kurz vorweg, du hast ja gesagt, dass du noch auf der Suche bist, deswegen ist das vielleicht nicht ganz ernst zu nehmen, aber vielleicht auf die Entscheidung hin, bevor ich das Szenario umschreibe, dass du was anders machen musst, vielleicht überlegen, was, dass du direkt den Kurzschluss hast, das wäre es, was ich morgen machen würde. Also folgendes Szenario, du liegst nachts im Bett, wachst auf, eine Person steht vor deinem Bett, hält eine Pistole auf dich und sagt, hi Thomas, wenn du morgen aufstehst, machst du was komplett anderes, als du es jetzt machst? Sonst erschieße ich dich. Was wäre das?
Was komplett anderes? Ja, das ist jetzt eine krasse Frage. Weil ich mache ja eigentlich das, was ich gern machen würde. Was komplett anderes? Ich glaube, dann würde ich meine Gitarre nehmen und ein paar Texte schreiben und ins Studio gehen mit jemandem, der auch singen kann.
Cool, sehr cool. Das ist eine Aussage. Ja, perfekt.
Sehr schön. Thomas, danke dir für die Zeit, die du dir genommen
vielen, vielen
hast.
Gerne. Offenheit vor allem. Ja.
Und auch und dir alles Gute auf deinem Weg. Bin gespannt, noch von dir zu hören.
Ja, ich bin auch gespannt.
Mach's gut.
Ciao, ciao.
Wir hoffen, euch hat diese Folge des Slalom-Podcasts gefallen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit bisher. Wir hätten niemals erwartet, dass unsere Gespräche einen so tollen Anklang finden. Also auch hier, vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen bisher. Wenn ihr auch weiterhin mithelfen möchtet, den Podcast noch besser zu machen, freuen wir uns natürlich über eine rege Beteiligung. Ihr könnt uns also ganz traditionell via Mail erreichen unter slalom@fframe.de. Interaktiver geht das auch über unseren noch jugendlichen Insta-Channel. Sucht einfach auf Instagram mal nach Slalom Podcast und abonniert uns. Hier veröffentlichen wir regelmäßig so Hintergründe zu den Interviews und kündigen kommende Podcast-Gäste an. So könnt ihr uns Fragen mit auf den Weg gehen oder gar einen Podcast-Takeover planen. Wir sind gespannt. Und wenn die stolzen Apple-User unter euch noch eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App hinterlassen, habt ihr dafür gesorgt, dass wir uns freuen. Also, alle Kontaktmöglichkeiten, die ich gerade aufgezählt habe, sind nochmal in den Shownotes verlinkt. Euch wünsche ich jetzt einen schönen Tag mit einer guten Mischung aus Veränderung und Routine und bis zur nächsten Folge des Slalom-Podcasts.
Slalom.